Ja, danke, Jesus, dass du unser Leben annimmst, dass es durch dein Blut, was du vergossen hast, erlöst und befreit ist und ins Leben hineinkommt. Wir beten, dass jetzt auch dein Wort wie eine Saat in unsere Herzen kommt und dort aufgeht und unser Leben erfüllt und dich widerspiegelt und dir Freude macht. Danke, Herr, dass du jetzt die Predigt segnest, Herr, segne Thomas, leite ihn durch deinen Geist und öffne unsere Herzensohren, dass wir dich wirklich aufnehmen können. Amen.
Amen.
Wir können Platz nehmen.
Gottes Liebe ist stärker. Sie ist sogar stärker als deine Vorurteile. Ein biblisches Beispiel dafür ist der Apostel Paulus, der vom Saulus zum Paulus wurde. Und ohne große Vorreden möchte ich mit euch in den Bibeltext gehen. Apostelgeschichte 9, die Bekehrung des Saulus zum Paulus, die Verse 1 bis 18. Eine spannende Geschichte. Es lohnt sich und würde sich für euch und uns lohnen, auch die Vorgeschichte und die Nachgeschichte noch näher zu studieren. Vielleicht werdet ihr heute dazu noch einmal motiviert. Saulus oder Shaul, wie er auf Hebräisch hieß, führte einen wütenden Kampf gegen die Jünger des Herrn. Er drohte ihnen mit dem Tod und war entschlossen, die Gemeinde auszurotten. Auch in Damaskus wollte er die Anhänger der neuen Lehre aufspüren, um sie, alle Männer wie Frauen, in Ketten nach Jerusalem zu bringen. Zu diesem Zweck wandte er sich an den hohen Priester und bat ihn um Briefe mit einer entsprechenden Bevollmächtigung, die er den Synagogen in Damaskus vorlegen wollte. Dazu muss man sagen, dass er dieses Werk vorher schon in Jerusalem getan hatte. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme: Shaul, Shaul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Die Stimme sagte: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und geh in die Stadt, dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, aber sie sahen niemand. Saulus stand von der Erde auf und öffnete die Augen, aber er konnte nichts mehr sehen. Dann nahmen sie ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war er blind und aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte: Hananias. Ja, Herr, antwortete er. Der Herr sagte: Steh auf, geh in die gerade Straße in das Haus von Judas und frag nach Saulus aus Tarsus. Er ist dort und betet. In einer Vision hat er gesehen, wie ein Mann namens Hananias zu ihm kommt und ihm die Hände auflegt, damit er wieder sehen kann. Hananias antwortete: Herr, ich habe von vielen Seiten gehört, wie viel Böses dieser Mann in Jerusalem deiner Gemeinde angetan hat. Und jetzt ist er hier und hat von den führenden Priestern die Vollmacht, alle zu verhaften, die sich zu deinem Namen bekennen. Aber der Herr sagte: Geh nur hin. Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht. Er wird meinen Namen den nichtjüdischen Völkern und ihren Herrschern bekannt machen und auch dem Volk Israel. Und ich will ihm zeigen, wie viel er nun für das Bekenntnis zu meinem Namen leiden muss. Da ging Hananias in jenes Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Bruder Saul, der Herr hat mich geschickt, Jesus, der dir unterwegs erschienen ist. Du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Im selben Augenblick fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Und wie wir später dann auch noch erfahren, wurde er zu einem glühenden Zeugen für die Auferstehung Jesu Christi. Gottes Liebe ist stärker als unsere Vorurteile, als meine Vorurteile, als deine Vorurteile. Vorurteile sind so etwas wie ein Rahmen, in dem man sich bewegt. Ein Rahmen, in dem ein Bild sich befindet. Und Paulus hatte solch einen Rahmen. Und diesem Rahmen war ganz klar, was gut und richtig ist, wer die Guten sind und wer die Bösen sind. Und er wusste, die Christen sind gefährlich. Er wusste, sie sind Irreführer. Er wusste ganz sicher, Jesus ist zu Recht verurteilt worden und am Kreuz gestorben. Und er wusste ganz sicher in diesem Rahmen, dass jedes Mittel recht ist, um diese Christen zu bekämpfen und tatsächlich auch von diesem Erdboden zu beseitigen. Er war sich so ganz sicher und bewegte sich in diesem Rahmen. Und er fühlte sich gut dabei, denke ich. Er war sich sicher. Wisst ihr, das hat mich eigentlich sehr nachdenklich gemacht, wie sicher man sich sein kann und in einem wie kleinen Rahmen man sich bewegen kann. Und dann passierte etwas, womit er nicht gerechnet hat und womit du vielleicht auch nicht rechnest, aber was Gott möglich ist. Plötzlich hat Jesus ihm die Augen geöffnet. Und er hat ihm einen ganz neuen Rahmen gegeben, ein ganz neues Verständnis von der Welt, von seinem eigenen Leben, von dem Leben der anderen, von Gott, von seiner eigenen Berufung und von einem Rahmen des Todes, von einem Bild des Todes, wandelte sich dieser Rahmen zu einem Bild des Lebens. Und ihr Lieben, das bewegt mich sehr, dass Gott so etwas tun kann. Und das wünsche ich mir auch für mich selber und für euch und für uns miteinander, dass wir in solch einen großen, erweiterten Rahmen hineinfinden, in den Rahmen, der bestimmt ist durch die Wirklichkeit und Realität der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus und seines Opfers für uns und der Erlösung, in den Rahmen des Lebens. Und ihr Lieben, ich möchte so am Anfang auch so das Ziel dieser Predigt und auch dieses Gottesdienstes, auch dieser Themenreihe benennen. Das Ziel ist, dass wir hineinkommen in diesen großen Rahmen, den Gott gesetzt hat. Und sei ganz sicher, es gibt noch mehr. Paulus, der ja Jesus Christus kennenlernt und denkt, ja, jetzt ist es ja gut, der hat dann später einmal gesagt, ja, ich möchte ihn so gut erkennen wie, und ergreifen, wie ich von ihm schon ergriffen bin, aber ich habe es noch nicht vollständig ergriffen. Der Rahmen, sei ganz sicher, ist noch größer. Was ist ein Vorurteil? Ein Vorurteil, das ist ein Urteil, das man fällt, bevor man wirklich etwas beurteilen kann. Ganz einfach, das sagt ja schon das Wort. Man trifft das Urteil vorher, bevor man sich ein realistisches und objektives Bild gemacht hat. Sollte man das tun? Nein, natürlich nicht. Also es ist eine rhetorische Frage, alle sagen nein. Jesus hat ja auch gesagt, wir sollen nicht vorverurteilen, wir sollen nicht einfach richten, andere aburteilen, den Splitter aus dem Auge des anderen herausholen und den Balken im eigenen Auge natürlich übersehen. Wir sollen das alles nicht tun. Tun wir es denn vielleicht trotzdem? Ständig. Wie schnell urteilen wir über Menschen, über Umstände? Wir machen das in Sekunden. Und wie schnell ist das im Alltag passiert? Und ich habe einen kleinen Text von Eugen Roth vor einiger Zeit gehört, einige von euch kennen den auch, der davon spricht, von diesem Naturdrang des Menschen, andere zu verdächtigen. Die Aktenmappe ist verlegt. Er sucht sie kopflos und erregt und schwört bereits, sie sei gestohlen und will die Polizei schon holen und weiß von nun an überhaupt, dass alle Welt nur stiehlt und raubt. Und sicher ist der Herr gewesen, der während scheinbar er gelesen, er ahnt genau, wie es geschah, die Mappe, ei, da liegt sie ja. Der ganze Aufwand war entbehrlich und alle Welt wird wieder ehrlich. Doch den vermeintlich frechen Dieb gewinnt der Mensch nie mehr ganz lieb, weil der die Mappe, angenommen, sie wäre wirklich weggekommen und darauf wagt er jede Wette, gestohlen würden habe, hätte. Mal Hand aufs Herz, wie schnell passiert das? Und wir sind von unseren Vorurteilen oft so tief in unserem Alltag geleitet. Aber Gott möchte uns in einen größeren Rahmen hineinstellen. Retten aus dieser Sucht, so schnell ein voreiliges Bild sich zu machen. Manche Vorurteile sind nicht so situativ, sondern über Jahre und Jahrzehnte tief und fest in uns verwurzelt. Durch Sozialisation, durch Erziehung, geradezu verankert auch in unserem Denken und Handeln. Und ich möchte einfach drei so große, gewichtige Dinge nennen. Eines, was ich also auch sehr bewegend fand, es gab das Vorurteil, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Jetzt nickt ihr, seid ihr, stimmt das nicht auch, fragen sich manche jetzt. Ne? Ein Mann namens Galileo Galilei hat herausgefunden, dass die Erde sich um die Sonne dreht. Aber er durfte diese Meinung nicht offensiv vertreten, weil eben das Vorurteil regierte, auch im kirchlichen Verständnis, dass das nicht sein darf und auch nicht sein kann. Ja? Und jetzt, 300 Jahre später, am 31. Oktober 1992 hat Johannes Paul II. Eine Wiedergutmachungsrede gehalten und Abbitte getan bei Galileo Galilei. Und schon Galileo sagte, wenn schon die Schrift nicht irren kann, und dann wollen wir da mal festhalten, so können doch einige ihrer Erklärer und Deuter in verschiedener Form irren. Ein weiteres Beispiel, was auch sehr tragisch ist und vielleicht noch, ja, noch sicher weitgehendere Folgen hatte, das ist das Vorurteil über das jüdische Volk. Dass die Juden tatsächlich, ja, dass sie die Gottesmörder gewesen seien, dass sie die Ursache sind für alles Böse, dass sie eine Weltverschwörung planen. Auch in der neueren Zeitgeschichte gab es solche Verschwörungstheorien. Ich kenne auch heute noch Menschen, die das tatsächlich glauben. Und daraus ist ein furchtbarer Hass und eine Ablehnung auf das jüdische Volk übertragen worden, unter dem es bis heute leidet. Welches große Unrecht und wie viel Unheil ist daraus entstanden? Und ein drittes, auch krasses Beispiel ist, dass es sehr lange in der Zeit, in der Geschichte als normal galt, dass man Sklaven hat. Die Sklaverei ist noch bis, sagen wir mal, in die jüngere Zeitgeschichte hinein, so lange ist das noch gar nicht her, als etwas Normales angesehen worden. Und in der Folge auch die Rassentrennung und die Benachteiligung auch anderer. Ich weiß nicht, ob ihr das, natürlich, ihr kennt sicher das bekannte Kirchenlied Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found, was blind, but now I see. Erstaunliche Gnade, wie süß der Klang, die einen armen Sünder wie mich errettete. Ich war einst verloren, aber nun bin ich gefunden, war blind, aber nun sehe ich. Wisst ihr, wer das verfasst hat? Sein Autor hieß John Newton und er war Kapitän eines Sklavenschiffs. Er hat damit Geld gemacht. 1748 kam sein Schiff in schwere Seenot und drohte unterzugehen. Und er tat Buße vor Gott und rief Gott um Hilfe an. Und er fand Hilfe. Und das war der Punkt, wo er umkehrte und dann sofort auch erkannte, dass es nicht richtig ist, wie erbärmlich er mit diesen Menschen umgeht, dass sie Menschen sind. Und so veränderte sich sein Herz immer mehr, bis er dann William Wilberforce an die Seite trat, der schließlich in England auch erreichte, dass die Sklaverei geächtet wurde, weil er erkannte, dass wir alle Menschen gleiche Würde haben und gleiche Rechte und dass niemand benachteiligt werden darf. Aber welche schrecklichen Vorurteile und Folgen haben auch solche Vorurteile? Und wie tief können sie auch verwurzelt sein? Und Gott sei Dank kommt das Licht des Evangeliums und der Gnade Gottes, der Liebe Gottes in unser Leben hinein und will auch heute noch mehr Freiheit hineinbringen. Ich habe Olga Martens in Hannover getroffen. Sie hat sich dann unserer Gruppe auch dann teilweise angeschlossen. Sie gehört ja noch zu uns. Sie arbeitet jetzt bei International Justice Mission, die sich dafür einsetzen, dass heute in unserer Zeit Menschen nicht versklavt werden, sondern befreit werden aus Sklaverei. Weil es auch heute noch so eine große Not und ein großes Problem ist. Also die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Dass Menschen in dem kleinen Rahmen des Todes leben, aber es notwendig ist, dass dieser große Rahmen der Liebe Gottes und der Wahrheit Gottes auch tatsächlich sich durchsetzt. Nun, können wir selber etwas dazu beitragen, dass wir selber in diesen großen Rahmen hineinkommen? Und vielleicht denkt ja auch der eine oder andere von uns jetzt auch ein bisschen selbstkritisch und sagt, okay, mein Rahmen ist ja schon ganz gut, aber ich glaube, Gott möchte einfach mehr Weite schenken, mehr Klarheit, mehr Liebe. Saulus oder Shaul wurde ja überwältigt von der Liebe Gottes. Jesus ist ja mächtig einfach an ihn herangetreten und hat ihn überwältigt. Und ich bin so dankbar, dass Gott das auch tut. Ich habe auch mal gebetet, Herr, kämpfe mit mir. Ich brauche das als Jugendlicher. Ich habe gespürt, Herr, ich brauche deinen Widerstand. Ich brauche, dass du mit mir kämpfst. Und er hat das auch wirklich getan. Ich bin so dankbar dafür. Und vieles in meinem Leben ist sicher weitergegangen, weil der Herr mich tatsächlich fast, wie soll ich sagen, geschoben hat. Aber ganz ohne meinen Willen geht es natürlich auch nicht. Aber jetzt heute möchte ich Schritte gehen, freiwillig gehen. Ich möchte nicht immer darauf warten, dass Gott mich anschieben muss, mit mir kämpfen muss, mich niederringen muss oder umstoßen, sondern ich möchte die Schritte in die Weite freiwillig gehen. Was dazu beitragen, dass mein Rahmen weiter wird. Und möchte dich dazu einladen, dass du dich da auch anschließt. Und ich glaube, dass wir manche Schritte, die Paulus hier fast gehen musste, auch heute noch freiwillig nachvollziehen können und sozusagen in seine Fußstapfen treten können. Und möchte euch hineinnehmen in diesen Text und einige Inspirationen aus diesem Text. Satzteile, die ich mir markiert habe und die mich angerührt haben. Und der erste heißt, er stürzte zu Boden. Paulus oder Saulus konnte sich nicht mehr auf den Beinen halten. Der Stolze stürzte in den Staub. Und wisst ihr, was Anbetung bedeutet? Anbetung bedeutet eigentlich, sich nieder in den Staub werfen und Gott zu unterwerfen. Sagen, du bist Herr. Dein Wille geschehe in meinem Leben und nicht mein Wille. Das ist es, wogegen er sich eigentlich bisher immer gesträubt hat. Und die menschliche Natur sträubt sich von Natur aus dagegen. Aber ist es nicht genau das, was jetzt dran ist, innezuhalten, niederzuknien und auf Gott zu schauen? Ich glaube, es war noch nie wichtiger als heute. Und ich finde, es wird wunderbar zum Ausdruck gebracht in dem Lied von Martin Pepper. Herr, ich suche deine Ruhe, fern vom Getöse dieser Welt. Ich höre jetzt auf mit allem, was ich tue und tue das eine, das im Leben zählt. Ich gehe im Geist jetzt vor dir auf die Knie und höre auf die Stimme meines Herrn. Führe du mein Innerstes zur Ruhe und lass dein Feuer meine Hast verzehren. Du bist ein starker Turm, du bist das Auge im Sturm. Du sprichst zum aufgewühlten Meer meiner Seele in mir, Herr, Friede mit dir, Friede mit dir. Herr, ich suche deinen Frieden, das, was die Welt nicht geben kann, in Harmonie und tief versöhnt zu leben, denn das fängt erst in deiner Nähe an. Ich löse mich von allen Ambitionen und werde so still wie ein grad gestilltes Kind, denn du hast mehr für mich als Illusionen. Dein Rat verweht nicht mit dem Wind. Erst sank er ja gezwungenermaßen auf die Knie in den Staub, aber dann entdeckte er den Segen, der darin liegt. Und ich glaube, wir sind in so einer beschäftigten Zeit, wo wir immer Gründe dafür haben, dass wir das nicht tun. Gerade heute ist es so wichtig, dass wir niederknien, zur Ruhe kommen, dass wir uns ausrichten auf Gott, auf den Herrn der Herren, den König der Könige und ihm die Ehre geben. 3 Tage lang war er blind. Auch das ist mir aufgefallen. Er, der immer dachte, ich habe den Durchblick. Als er die Augen öffnete, konnte er plötzlich nichts mehr sehen. Nun, Gott sei Dank war ich noch nicht so ganz in dieser Situation, aber wie viele von euch wissen, habe ich ja auch einige Erfahrungen mit den Augen, war verschiedentlich in Augenkliniken und da habe ich das gesehen, dass Menschen auch gar nichts mehr sehen konnten. Im 4-Bettzimmer, in dem ich dann war, vor einem Jahr, war auch ein Mann, der hatte nur noch, 10% auf einem Auge und das war dann operiert und das konnte er gerade nicht öffnen. Dann haben wir ihn gefüttert, haben ihm geholfen. Wir hatten eine tolle Gemeinschaft. Es war richtig gut. Aber man merkt, wie hilfsbedürftig man plötzlich wird. Und genau das hat jetzt Paulus auch erlebt. Er wurde geführt. Er brauchte andere, die ihn wohin bringen. Seine ganze Selbstsicherheit fiel von ihm ab. Er musste sich dienen lassen. Er musste nach dem Weg fragen. Er musste um Hilfe bitten. Und wisst ihr, ich denke, genau darauf kommt es auch an, dass wir von unserem hohen Ross runterkommen. Vom Stolz. Gott widersteht den Stolzen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Und das muss doch auch nicht gezwungenermaßen sein. Ich kann doch sagen, Herr, hier bin ich. Ich brauche einfach deine Hilfe. Und 3 Tage und 3 Nächte, das erinnert doch an etwas, oder? An Kreuz und Auferstehung. Es erinnert daran, dass Gott in Kreuz und Auferstehung Jesu Christi einen Neuanfang gemacht hat. Und genau das, darum geht es auch, dass ich sage, Herr, ich komme mal zum Ende mit allem, was ich jetzt hier immer so in die Waagschale geworfen habe, sondern ich sage, ich möchte jetzt einen Neuanfang machen mit dir. Ja, Herr, sprich du doch mal zu mir. Wie siehst du die Sachen? Und es ist so spannend, ihr Lieben. Ich bin ja jetzt 57 geworden, kann man denken, so langsam neigt sich die Waage so dem Ende zu. Ich habe den Eindruck, Gott fängt wieder neu an mit mir. Seid ihr mit dabei? Ja? Ich denke, jeder von uns, wir sind ein Teil auch der Hoffnung der Welt für die Welt, weil Jesus in uns lebt und weil diese Welt die Gemeinde Jesu braucht und die Menschen, die sich in diesen großen Rahmen hineinstellen lassen. Lass uns durch alle Generationen hindurch wirklich diesen Mut erkennen, dass durch Kreuz und Auferstehung wirklich der Neuanfang möglich ist. Und dann heißt es, er ist dort und betet. Also Hananias erfuhr von Jesus, dass dieser Saulus, vor dem er so viel Angst hatte, dass der da jetzt hockt, blind, und dass er betet. Er ist dort und betet. Wahrscheinlich hat er da Dunkelheit, konnte nichts sehen, saß da im Zimmer und hat gesagt, was mache ich jetzt? Er war sich sonst immer so sicher und jetzt, was mache ich jetzt? Und dann hat viele gesagt, ich könnte ja beten. Und er kannte die Bibel wahrscheinlich ziemlich auswendig, das Alte Testament, und erinnerte sich vielleicht an 2. Chronik 7,14, wo es heißt, wenn mein Volk, über das mein Name genannt ist, sich demütigt, dass sie beten und mein Angesicht suchen und von ihren bösen Wegen bekehren, so will ich vom Himmel her hören und ihre Sünde vergeben und ihr Land heilen. Und darauf hat er sich besonnen und gesagt, ja, genau das brauche ich für mein Leben und für all das, was ich angerichtet habe. Was muss ihm für ein Schreck in die Glieder gefahren sein? Für eine Beschämung? Wie viel Not und Elend er auch in die Welt gebracht hat. Und er hat gesagt, Herr, vergib mir. Herr, ich komme zurück zu dir. Bitte, vergib mir. Und heile mich und heile all das Unheil, was ich angerichtet habe. Und dann heißt es, in einer Vision hat er gesehen, in einer Vision hat er gesehen, wie Hananias zu ihm kam. Fällt euch nicht etwas auf? Er ist doch eigentlich blind. Aber man kann auch, wenn man blind ist, etwas sehen. Eigentlich kann man nur mit dem Herzen richtig sehen. Das haben wir schon von Saint-Exupéry gehört, aber der hat es, glaube ich, aus der Bibel. Und Paulus sagt dann zu den Ephesern, betet für sie, Gott gebe euch erleuchtete und geöffnete Augen des Herzens, weil er selber erkannt hat, wie wichtig das ist, mit dem Herzen zu sehen, wirklich im Geist zu erkennen, was dran ist, Christus vor Augen zu haben und ganz tief in ihm verwurzelt zu sein. Wisst ihr, wir sind nicht nur Fleisch, wir haben nicht nur diese materielle Dimension, wir sind auch verbunden mit der geistlichen Welt. Wir haben eine tiefe geistliche Antenne in uns. Und Gott möchte, und wir sind darauf angelegt, geistlich zu kommunizieren. Da sind so ein paar Parabolspiegel da innen drin und so stelle ich mir das vor. Die sind auf Gottes Reich ausgerichtet und auf diese Signale. Und das soll für uns im Vordergrund stehen. Und er hörte und sah und er wusste, was auf ihn zukommt. Kennt ihr das auch, dass Gott zu eurem Herzen spricht? Und das ist eine wunderbare und wichtige Erfahrung, dass du plötzlich weißt, ja, das ist jetzt dran. Gerade ihn habe ich als mein Werkzeug ausgesucht, sagt der Herr. Gerade ihn, das muss man wirklich sagen, gerade ihn. Paulus hat es selber immer kaum verstehen können, hat sich gedacht, wie ist das möglich? Ich habe so viel Schlechtes getan. Und trotzdem sagt Jesus, gerade ihn, und er sagt auch, gerade dich habe ich als ein auserwähltes Werkzeug berufen. Und gerade dort, wo du hingestellt bist. Vielleicht denkst du ja auch, was soll Gott mit meinem Leben noch machen? Oder wird das mal was werden? Aber ich möchte dich mal ermutigen, so einen großen Rahmen zu nehmen. Vielleicht kannst du ihn auch ein bisschen kreativ schief halten. Ne? So, das ist dann auch immer noch ein bisschen, Gott ist kreativ. Denk mal quer. Gott braucht dich und diese Welt braucht dich. Und Jesus Christus, der in dir lebt, egal wo du stehst und was du machst, lass dich von Gott leiten und richte die Herrschaft Gottes auf in deinem Leben. Bring Licht und Leben in diese Welt hinein. Und dann sagt der Herr, dass er auch noch dem Saulus zeigen will, wie er für das Bekenntnis zu seinem Namen leiden wird. Möchte jemand leiden hier unter uns? Also kein großer Enthusiasmus. Also ich melde mich jetzt auch nicht. Aber ein ehrliches Wort. Ohne Leiden geht es nicht. Okay. Alles in Ordnung? Ohne Leiden geht es in dieser Welt nicht. Diese Welt ist voller Herausforderungen. Und auf dem Kongress jetzt, das war ein Riesenthema, viele, viele Beispiele dafür, wie Menschen, gerade in Situationen, die ihnen erstmal auch unbequem sind, anfangen zu wachsen. Und gerade auch an den Herausforderungen wachsen. Es gibt einfach viele Bedrängnisse und ich glaube, wir sollten keine Theologie vertreten, sozusagen so eine harmlose Theologie, die sagt, ja, wenn du Christ bist, dann ist immer alles gut, du bist reich, schön, gesund und wirst ewig in dieser Welt leben. Sondern wir sollten eine Theologie haben der Bibel, die sagt, ja, wenn du Jesus nachfolgst, dann wirst du erfahren, dass er dein Leben heilt, in Zeit, auch durch Leiden und Geburtswehen hindurch und dann bis in Ewigkeit. Und er gibt dir Ewigkeitsperspektive und er macht dich fähig, schon in dieser Welt ein sinnvolles Leben zu führen. Und das ist sehr motivierend, denn du bist wichtig für andere Menschen, Herr, wichtig für diese Welt. Du bist wichtig, weil du von Gott geliebt bist, auch wenn du gar nichts leistest. Gott hat seine Hand auf dich gelegt und sagt, du bist mein geliebtes Kind, so wie du bist, einfach auch für ihn. Und deshalb lasst uns mutig sein. Als ich jung war, also ein bisschen 30 Jahre zurück ungefähr, da gab es ein Lied, im Kampf erhielt ich Wunden, aber das Feld, das verlasse ich nicht. Im Kampf erhielt ich Wunden, das Feld verlasse ich nicht. Das habe ich heute noch in den Ohren und das war richtig kernig. Und ich habe das damals kräftig gesungen. Da geht einem aber natürlich schon so ein Schauer über den Rücken, denkt, okay, wenn dann die Wunden wirklich kommen. Aber brauchen wir nicht etwas auch von diesem Kampfgeist? Dann lasst uns dranbleiben. Lasst uns einander ermutigen, lasst uns durchhalten, das Ziel erreichen und auch nicht ängstlich zurückscheuen vor dem Kampf, sondern sagen, ja, wir wollen tatsächlich Jesus nachfolgen, durch Kreuz und Auferstehung. Wir wollen, auch wenn es einen hohen Preis bedeutet, das Reich Gottes in dieser Welt aufrichten und nicht aufgeben. Und die gute Nachricht ist, Jesus ist Sieger. Das ist die Wahrheit. Er hat den Sieg schon errungen. Und dann heißt es, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Boah, ist das nicht toll? Er soll besser, weiter und klarer sehen. Und das wünsche ich mir auch, ihr Lieben. Und darum ringe ich auch heute für mich persönlich. Ich schließe nicht ab, sondern ich mache auf und sage, Herr, lass mich weiterdenken, klarer denken. Lass meinen Rahmen größer werden. Lass meine Kraft größer werden, füll mich mit deinem Heiligen Geist. Es war für mich, als ich Christ wurde, eine wichtige Entdeckung zu sehen, dass Gott seinen Heiligen Geist gegeben hat, um uns mit seiner Kraft zu erfüllen. Ich habe angefangen, dafür zu beten, Herr, füll mich mit deinem Geist, mit deinen Gaben. Aber ihr Lieben, das soll keine Vergangenheit sein, sondern Gegenwart. Lasst euch beständig vom Geist erfüllen. Und danach strecke ich mich aus und dazu möchte ich euch auch ermutigen, es gibt so viel mehr. Und die Liebe Gottes ist stärker als alle unsere Vorurteile und die Vorurteile anderer. Gott gibt uns einen großen Rahmen und ich denke, der Rahmen, den Gott uns eigentlich geben möchte, der ist noch viel größer. Der ist noch viel weiter in Jesus Christus. Und er schenkt uns einen neuen Blick auf Jesus, auf seine Größe. Und er schenkt uns einen neuen Blick auf unsere Mitmenschen, auf dich. Und auf dich und auf dich. Und er schenkt uns auch einen neuen Blick auf uns selbst. Sagen wir, aha, okay. Und doch ganz passabel, so aus den Augen Gottes. Und er hat ja noch richtig was mit mir vor. Und er schenkt uns einen neuen Blick auch auf unsere Berufung, als Einzelne und auch als Leib Christi. We are family. Wir gehören zusammen. Und das, was Paulus vorher zerstören wollte, das fing er an aufzubauen und mit Eifer und Leidenschaft dafür zu kämpfen, dass das Reich Gottes und die Gemeinde sich als Segen in dieser Welt verbreitet. Und denke, das ist die eigentliche Botschaft auch heute, wofür wir alle eingeladen sind, in die Fußstapfen Jesu und auch in die Fußstapfen des Apostels zu treten, dass wir den Sieg der Liebe Gottes über alle Vorurteile erleben, hin in die, ja, in die Erlösung, das neue Leben in Jesus Christus. Amen.